Ich lese uns Psalm 106. Halleluja! Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wer kann die großen Taten des Herrn alle erzählen und sein Lob genug verkündigen? Wohl denen, die das Gebot halten und tun immerdar recht. Herr, gedenke meiner nach der Gnade, die du deinem Volk verheißen hast. Erweise an uns deine Hilfe, dass wir sehen das Heil deiner Auserwählten und uns freuen, dass es deinem Volke so gut geht und uns rühmen mit denen, die dein eigen sind. Wir haben gesündigt samt unseren Vätern. Wir haben Unrecht getan und sind gottlos gewesen. Unsere Väter in Ägypten wollten deine Wunder nicht verstehen. Sie gedachten nicht an deine große Güte und waren ungehorsam am Meer, am Schilfmeer. Er aber half ihnen um seines Namens willen, dass er seine Macht beweise. Er schalt das Schilfmeer, da wurde es trocken, und führte sie durch die Tiefen wie durch trockenes Land und half ihnen aus der Hand dessen, der sie hasste, und erlöste sie von der Hand des Feindes. Und die Wasser ersäuften ihre Widersacher, dass nicht einer übrig blieb. Da glaubten sie an seine Worte und sangen sein Lob. Aber sie vergaßen bald seine Werke, sie warteten nicht auf seinen Rat. Und sie wurden lüstern in der Wüste und versuchten Gott in der Einöde. Er aber gab ihnen, was sie erbaten, und sandte ihnen genug, bis ihnen davor ekelte. Und sie empörten sich wieder Mose im Lager, wieder Aaron, den Heiligen des Herrn. Die Erde tat sich auf und verschlang Datan und deckte zu die Rotte Abirams, und Feuer wurde unter ihrer Rotte angezündet. Die Flamme verbrannte die Gottlosen. Sie machten einen Kalb am Horeb und beteten das gegossene Bild an und verwandelten die Herrlichkeit ihres Gottes in das Bild eines Ochsen, der Gras frisst. Sie vergaßen Gott, ihren Heiland, der so große Dinge in Ägypten getan hatte, Wunder im Lande Hams und schreckliche Taten am Schilfmeer. Und er gedachte, sie zu vertilgen, wäre nicht Mose gewesen, sein Auserwählter. Der trat vor ihm in die Bresche, seinen Grimm abzuwenden, dass er sie nicht verderbe. Und sie achteten das köstliche Land gering. Sie glaubten seinem Worte nicht und murrten in ihren Zelten. Sie gehorchten der Stimme des Herrn nicht. Da erhob er seine Hand wider sie, dass er sie niederschlüge in der Wüste und würfe ihre Nachkommen unter die Heiden und zerstreute sie in die Länder. Und sie hängten sich an den Baal Peor und aßen von den Opfern für die Toten und erzürnten den Herrn mit ihrem Tun. Da brach die Plage herein über sie. Da trat Pinhas hinzu und vollzog das Gericht, da wurde der Plage gewehrt. Das wurde ihm gerechnet zur Gerechtigkeit von Geschlecht zu Geschlecht ewiglich. Und sie erzürnten den Herrn am Haderwasser, und Mose ging es übel um ihretwillen, denn sie erbitterten sein Herz, dass ihm unbedachte Worte entfuhren. Auch vertilgten sie die Völker nicht, wie ihnen der Herr doch geboten hatte, sondern sie ließen sich ein mit den Heiden und lernten ihre Werke und dienten ihren Götzen. Die wurden ihnen zum Fallstrick. Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den bösen Geistern und vergossen unschuldig Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter, die sie opferten den Götzen Kanaans, sodass das Land mit Blutschuld befleckt war. Sie machten sich unrein mit ihren Werken und wurden abtrünnig durch ihr Tun. Da entbrannte der Zorn des Herrn über sein Volk, und sein Erbe wurde ihm zur Abscheu. Er gab sie in die Hand der Heiden, dass sie über sie herrschten, die in Gram waren. Und ihre Feinde ängsteten sie, und sie wurden gedemütigt unter ihrer Hand. Er rettete sie oftmals, aber sie erzürnten ihn mit ihrem Vorhaben und schwanden dahin um ihrer Missetat willen. Da sah er ihre Not an, als er ihre Klage hörte, und gedachte an seinen Bund mit ihnen, und es reute ihn nach seiner großen Güte. Und er ließ sie Barmherzigkeit finden bei allen, die sie gefangen hielten. Hilf uns, Herr, unser Gott, und bring uns zusammen aus den Heiden, dass wir preisen deinen heiligen Namen und uns rühmen, dass wir dich loben können. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk spreche Amen. Halleluja. Nach dem Gebet wollen wir miteinander das angezeigte Lied singen und ich darf Sie bitten, soweit es Ihnen möglich ist, sich zu Gebet und Lied zu erheben. Geliebter Vater, und wenn wir diesen Kurzabriss dieser 40 Jahre vor uns haben und lesen, dann stehen wir fassungslos diesem Volk Israel gegenüber, das deine Güte so in den Wind schlägt. Und wenn wir nur ein ganz kleines bisschen weiterdenken, dann kommen wir an unser Leben und merken Parallelen, die uns wehtun. Und die uns, wenn wir sie in deinem Licht sehen, genauso unverständlich sind. Wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du es bist, dessen Güte ohne Ende ist, dessen Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist, dessen Treue so groß ist. Und dass dieser Text uns für heute Mut geben darf in unser Leben hinein. Wir danken dir, dass wir miteinander jetzt auf dein Wort hören dürfen. Bitten dich von ganzem Herzen, dass du selbst uns den Himmel auftust, dass du redest, dass du Andreas Schäfer durchlässig werden lässt für das, was du uns zu sagen hast. Wir bitten dich für unsere Kinder, dass du auch ihnen begegnest in den Kinderstunden und Kindergottesdiensten. Danke, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du der Herr bist, der regiert und der alles vollendet und zum Ziel bringt. Amen.
Wir doch noch einmal einen Geschichtspsalm vor uns. Das war doch gar nicht schlecht letzten Sonntag mit dem 105. Da haben wir uns doch richtig wohl gefühlt. Wir haben unter der Überschrift diesem Lobe den Herrn entdeckt. Tatsächlich, wir kommen an, die Zusagen gelten, die Wege sind unglaublich. Das war gut. Und jetzt hier wieder, fängt doch gut an. Halleluja, Halleluja. Das ist der erste Psalm, der mit Halleluja anfängt. Und die Halleluja-Psalmen, die kommen jetzt im 5. Psalmbuch, also ab Psalm 107, immer häufiger. Da kommt noch knapp ein Dutzend, das mit Halleluja anfängt. Das heißt, jetzt geht's aufs Finale, es geht auf das große Halleluja vom 150. Psalm zu. Fängt doch gut an. Fängt auch insofern gut an, als dieser Psalm 106 ja auch der Abschluss ist des 4. Psalmbuchs. Deswegen dieser wunderschöne Schluss, in dem es ja zum Ausdruck gebracht wird, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit und alles Volk spreche Amen, Halleluja. Also vorne Halleluja, hinten Halleluja, da kann damit ja auch nur noch Halleluja rauskommen. Ah, schade. Eigentlich war es doch gut mit den Geschichtspsalmen. Eigentlich hat uns das Freude gemacht. Eigentlich war das letzten Sonntag ganz brauchbar mit Lobe den Herrn, wir kommen an, die Zusagen gelten, die Wege sind unglaublich, aber das wird schon. Und jetzt haben wir hier quasi das Spiegelbild zum Psalm 105 und der sieht in der Mitte so anders aus, so komplett anders. Das ist ja ein riesengroßes, dickes Mittelstück. Und ja, es ist ein langer Psalm, vielen Dank. Es ist ein richtig langer Psalm. Es ist, für Ihr Fachwissen, der fünftlängste Psalm überhaupt von den 150. Und dieser fünftlängste Psalm, der hat natürlich ein riesendickes Mittelstück. Sage und schreibe rund 40 Verse Mitte. Von 6 bis 46 ist dieses riesendicke Mittelstück. Und diesem riesendicken Mittelstück, da ist nun die Rolle von seinem Volk Israel. Da ist die Rolle von seinen Glauben, da ist die Rolle von seinen Menschen. Die ist einfach furchtbar, gruselig. Sie können sich einfach nur mal die Verben anmalen, die uns, die Menschen, die Glaubenden betreffen. Sie glaubten nicht, sie vergaßen, sie versuchten, sie empörten, sie machten, sie glaubten nicht, sie murrten, sie gehorchten nicht, sie machten sich unrein. Es geht gerade so weiter, ein Verb nach dem anderen, wo man denkt, nein, 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 nein. Die ganze Geschichte geht gerade so weiter, ein Verb nach dem anderen, wo man denkt, nein, 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 nein. Die ganze Geschichte mit dem Schilfmeer, was für eine Tragödie, was für ein traumhaftes Handeln Gottes und was für ein Versagen unmittelbar danach. das Begehren der Wüste, das beschrieben wird, unmittelbar. Dann diese Empörung gegen Mose und Aaron, die Katastrophe der Rotte Korach. Die Katastrophe mit dem goldenen Kalb wird beschrieben. Die ganze Kundschaft der Tragödie mit all der Verlängerung, der zugehörte. Die absolute Not von Baal Peor. Das Wasser von Meriba mit allem, was dazugehört. Die Ausrottung, die nicht stattgefunden hat, der Völker. Der Götzendienst im auserwählten Volk Israel. Letztendlich wird alles zusammengefasst mit dem großen Landverlust und dem Exil, das angedeutet wird, ihr seid verteilt in alle Länder, ihr seid nicht mehr da, wo ihr eigentlich hingehört. Wo geht dieser Psalm hin? Wo führt er uns hin? Wenn man das Mittelstück allein so auf sich wirken lässt, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, dann wären die Reaktionen ja ganz unterschiedlich. Die eine Reaktion wäre, das kannst du alles komplett vergessen mit diesem Volk Israel. Versuch dich von diesem versifften Volk nur in irgendeiner Weise zu distanzieren und dann wäre die Botschaft, ein negatives Beispiel hilft auch, mach's besser als die. Der Gedankengang wäre ja nicht schlecht. Oder der Gedankengang wäre dann umgekehrt zu sagen, das ist ja ein Wahnsinnstext und der, der ihn betet, ist natürlich ein Glaubender, der die Tragödie sieht. Dann wäre der Gedankengang vielleicht der zu sagen, wir müssen ganz schnell zu unserem Gott kommen. Wir, das Ganze des Volkes, tun Buße, gehen zu unserem Gott, machen, wie es immer wieder einmal im Volk Israel geschehen ist, machen eine Neuverpflichtung, treten neu in den Bund ein, versprechen von ganzem Herzen Besserung. Und dann werden wir uns endlich anstrengen und mal einen sauberen Kurs gehen, damit das nicht passiert und der Psalm 106 in unserem Leben keine Fortsetzung findet. Und Sie wissen schon allein, wenn ich es schon so sage. Und da brauchen Sie gar nicht mich zu. Da brauchen Sie einfach nur sich zu. Und Sie brauchen Ihre Biografie dazu. Das ist nicht der Duktus dieses Textes. Denn dazu sind wir alle miteinander zu lange im Rennen der Nachfolge. Wir haben alle schon ein zu langes Mittelstück, um zu wissen, das, was da abläuft, das ist nicht nur die Geschichte von damals zwischen Ägypten und dem gelobten Land. Das ist die Geschichte nicht nur seines auserwählten Volkes. Das ist unsere Geschichte. Und mit jedem Jahr, mit jedem Jahrzehnt wächst unser Mittelstück. Und wir kommen aus diesem Mittelstück nicht raus. Wir merken es doch. Mit den ganzen Verben, die wir uns dranhäufen, ein Verb nach dem anderen. Wir kommen aus dem Mittelstück nicht raus. Deswegen ist doch die spannende Frage, wo geht das Ganze hin? Und jetzt ist es wie so oft bei dem Psalmen, wie so oft, wir haben diesen großen Mittelblock da und jetzt brauchen wir noch mehr als nur den Mittelblock. Wir müssen tatsächlich sehen, dass dieser wunderbare Psalm 106 mit seinem für uns so furchtbaren Realismus, dass dieser wunderbare Psalm 106 einen Rahmen hat. Ein Rahmen, der knallt nicht einfach nur so rein. Und eigentlich muss man sagen, wenn man anfängt und jetzt das große Mittelstück sieht, der Rahmen passt irgendwie nicht. Wenn der Rahmen passend wäre, dann würde der Überschrift lauten, großes Buß, Volksgebet oder irgend sowas. Wir sind zusammenkommen, um gemeinsam zu klagen vor dem Allmächtigen. Aber der Anfang lautet ja ganz anders. Der Anfang ist ja, erinnern Sie sich? Halleluja! Und der Schluss war, Halleluja, das ist ja ein unglaublicher Rahmen für so ein dickes Mittelstück. Und das muss uns irritieren, dass wir merken, das Mittelstück und der äußere Rahmen, die stehen in einer gewissen Spannung. Und hier zwischen dem äußeren Rahmen und dem Mittelstück gibt es noch einmal eine innere Rahmung. Und die innere Rahmung entdecken wir, dass sowohl vorne als auch hinten zweimal es heißt, erweise an uns deine Hilfe und am Ende hilf uns, Herr. Und wenn wir allein das schon wahrnehmen, merken wir, dieses dicke Mittelstück und die doppelte Rahmung, die geben uns in diesem Psalm ein ganz anderes Gewicht. Es ist so ähnlich wie bei den berühmten Vorzeichenregeln, was vor und hinter der Klammer steht, nicht wahr? Man muss schon gucken, was vor der Klammer dann dran steht, damit das Ganze, was in der Klammer ist, auch seine richtige Bewertung bekommt. Und zur Sicherheit, das passt jetzt mathematisch gar nicht, steht es nicht nur vorne, steht auch noch hinten. Das klappt jetzt nicht, das weiß ich. Aber Sie haben vorne und hinten die Rahmung, in der dieser Psalm eingebettet ist. Und noch was kommt dazu, dann sind wir schon fertig. Dann können Sie den Psalm sofort und schnell verstehen und ich bin ganz schnell fertig, wie es angekündigt hat. Nämlich, der Gedankengang ist doch dann der, das, was hier im Psalm 106 steht, das steht nicht nur im Psalm 106, sondern der Psalm 106 wird an 4 verschiedenen Stellen in der Bibel noch einmal aufgenommen. Und das ist natürlich für uns, für die Auslegung, absolut signifikant. Denn dann kann man entdecken, wo haben denn die anderen durch den Heiligen Geist gelenkt diesen Text rezipiert? Wo haben sie ihn aufgenommen? Wie haben sie ihn aufgenommen? Was war denn wichtig für sie? Und wir entdecken zuallererst, der Psalm 106 wird tatsächlich vom Apostel Paulus intensiv zitiert im Römerbrief. Nein, nicht in den schönen Teilen. Also nicht da so ab Kapitel 3, 4, 5, wo Gnade, Herrlichkeit, Licht und sonst was alles da ist, sondern ganz, Sie ahnen schon wo. Das wird zitiert in Römer 1. Da, wo es darum geht, nachzuweisen, dass es keinen einzigen Mensch gibt, weder aus dem auserwählten Volk Israel, geschweige denn aus den Nationen, der in irgendeiner Art und Weise eine Chance habe, vor dem lebendigen Gott aus eigener Kraft gerecht zu werden. Vielleicht haben Sie das schon im Ohr mitgehört, diesen berühmten Vers 20. Da heißt es doch, sie verwandelten die Herrlichkeit ihres Gottes in das Bild eines Ochsen, der da Gras frisst. Vielleicht haben Sie das im Ohr. Das ist Römerbrief pur. Ich zitiere, es gibt mehrere Bezüge zum Römerbrief, aber das ist mir mit die wichtigste. Denn wir lesen doch dann tatsächlich im Römerbrief das sehr deutlich. Da heißt es dann, sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und haben an der Stelle Sünde begangen. Das heißt, der Apostel Paulus nimmt mehrfach Psalm 106, um seine Beweisführung des Römerbriefes hinzukriegen. Auch diese berühmte Formulierung, er gab sie dahin, der Refrain von Römer 1, er hat sie dahin gegeben. Dieser Refrain stammt aus Psalm 106, er gab sie dahin, Vers 41. Das heißt, dieser Psalm ist Basis vom Römerbrief. Aber er ist nicht nur zitiert im Römerbrief, sondern der Psalm 106 wird auch besonders zitiert in der Adventszeit. Er wird nämlich zitiert von Zacharias. Als der Zacharias seinen Sohn, den Johannes, den Täufer, endlich tatsächlich dann in der Hand hat und wieder reden kann und dann sein berühmtes Benediktus singt, dann zitiert tatsächlich dieser alte Priester Zacharias diesen Psalm 106. Er zitiert ihn, wenn er sagt, er erzeigte an uns seine Barmherzigkeit, er gedächte an uns und er rettete uns aus der Hand aller. Das ist genau Psalm 106, wie es beschrieben wird in den Versen 45 und 47. Das zweite Zitat. Das dritte Zitat ist, dass tatsächlich dieser Psalm auch zitiert wird, Sie ahnen es schon, wenn Sie letzten Sonntag gut aufgepasst haben, in dem berühmten Text von David bei der Bundeslade. Da, wo er auch den Psalm 105 zitiert hat, da zitiert er auch ein Stückchen vom Psalm 106. Welches Stückchen? Da kommen wir gleich noch drauf. Aber der Mann, der sowohl den 105. da einbaut, das große Loblied, baut auch den 106. noch einmal in 1. Chronik 16 ein. Und last but not least, diese wunderschöne Beschreibung von Amen, Halleluja, findet sich ein einziges Mal im ganzen Neuen Testament. Und nur ein einziges Mal, genauso wie es da steht. Nämlich in der Offenbarung, ganz am Schluss. In Offenbarung, Kapitel 19, da kommen wir drauf. Haben Sie jetzt die Auslegung vor sich? Jetzt sind Sie durch. Jetzt haben Sie das Bild. Jetzt wissen Sie, wo es lang geht. Sie sehen in großer Klarheit dieses dicke Monster-Mittelstück vor sich. Sie sehen sich. Und Sie brauchen von mir jetzt gar keine lange Auslegung mehr. Sie wissen das doch. Mann, nehmen Sie Ihre Biografie und ich meine. Wir kommen aus dem Ding nicht raus. Das ist menschlich, dass wir da raus wollen. Das ist menschlich. Das ist auch gut, im Gedenken gut. Das Motto, ich will nicht ein bescheuertes Verb nach dem anderen in meinem Leben ansammeln. Murren, nicht gehorchen, opfern, falsche Wege gehen, nicht achten, Sie kennen, ich will es nicht. Und gleichzeitig merke ich, ich komme da nicht raus. Und dann jetzt gerade ich nicht in dieses Laissez-faire, ach, das ist doch egal. Ich gerate auch nicht in die Resignation, ich gerate auch nicht in den Moralismus, sondern ich gerate, ja wohin gerate, in diese tiefe, gottgewollte, gottgeführte Selbsterkenntnis, eine gesunde Selbsterkenntnis. Es ist ein Geschenk. Wenn man den Psalm 106 für sich in der Weise verstanden hat, dass man das real akzeptiert und anerkennt, im Sinn, wir haben gesündigt, so sind wir, so bin ich, ein nahtloses Aneinanderreihen deiner Zuwendungen und meiner bescheuerten Verbenliste. Ich komme da nicht raus. Mein Gott, das ist chronisch. Mein Gott, ich bin unheilbar. Ich schaffe das nicht. Und jetzt denken wir, das war ja nicht nur damals so. Sie haben jetzt vor sich die großen Volksgebete im Alten Testament. Sie sehen vor sich Esra 9, Nehemia 9, Daniel 9, freundlicherweise zu merken, alles 9, ja? Esra 9, Nehemia 9, Daniel 9, überall die großen Bußgebete, wo die gebetet haben, immer sagen konnten. Nicht nur die waren damals so bescheuert, sondern die waren bescheuert und wir genauso. Wir sitzen im selben großen Mittelstück mit drin. Und deswegen ist das so wichtig, so unglaublich wichtig, das zu begreifen, dass ich doch nicht zu meinem Gott komme. Ich komme nie zu meinem Gott und sage, du siehst natürlich jetzt, das verstehe ich, mein Gott, die signifikanten Fortschritte der letzten Jahre und Jahrzehnte, bis überglücklich, welche Verben inzwischen bei mir auftauchen. Das sind natürlich Verben, gehorchen, vertrauen, lieben, nachfolgen. Das sind meine Verben, mit denen ich jeden Tag die Ehre erweise. Und miteinander sind wir ein gutes Team, du, mein Gott, und ich, der ich signifikante Fortschritte gemacht habe. So komme ich doch nicht an. Was werden Sie heute Abend mit Ihrem Gott sagen, wenn der Sonntag gelaufen ist? Mein Gott, vergib mir meine Schuld. Das werden Sie sagen mit mir. Wo ich so schnell aus einer guten Erfahrung wieder abgesackt bin in das alte Murren, wo ich meinen alten Kreisen wieder drin war, meinem alten Siff wieder weitergelebt habe, wo ich wieder ein Verb angereiht habe in diese Endlosliste, die ich so hasse und die dir so widerspricht und die du nicht gut heißt. Das ist die Erkenntnis aus Psalm 106. Aber jetzt sagen Sie zu Recht, Mensch, es ist doch nicht nur eine Verbliste da. Da hat doch ein anderer auch noch seine Verbliste, seine Liste von Verben. Und das ist der lebendige Gott. Und er hat ganz andere Verben. Die Verben, die er hat, das ist ja der unglaublich. Die Verben, die er hat, die berühren einen zutiefst. Und er tat ihn und er half ihn und er vergab ihn und er fing noch einmal von vorne an und er gedachte ihrer und er sah ihre Not und er ließ sie beim... Der schmeißt mich nicht raus. Der schmeißt mich nicht raus. Der sagt nicht, Kerl, das habe ich mir anders mit dir vorgestellt. Das Projekt funktioniert nicht. Ich suche mir bessere. Der schmeißt mich nicht raus. Merken wir, der Psalm 106, bei allem Realismus und beim Zitat aus Römer 1, endet in der Botschaft nicht bei Römer 1, im Sinn von, das bist du. Sondern der Psalm 106 endet bei der Botschaft, das ist er. Das ist er. Was ist er denn? Da, wo die Sünde mächtig geworden bist, auch Römerbrief, Kapitel 5 jetzt, Vers 20. Da, wo die Sünde mächtig geworden ist, da sagt Gott irgendwann, jetzt ist genug. Nein. Wie wunderschön anders als wir. Da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Und wenn Sie das wollen, das wäre Römerbrief. Oder wenn Sie noch was wollen, so einen großen, dicken Mittelstück, dann 2. Timotheusbrief. 2. Timotheusbrief mit diesem unglaublichen Satz des Apostels Paulus, kurz bevor sie diesen Mann hingerichtet haben, schreibt er noch seinen Mitarbeiter, sind wir untreu? Dann bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ist das nicht gut? Das ist der Psalm 106. Der Psalm 106 ist ein Lob. Preis auf die Treue Gottes. Nicht, dass die, die da sitzen, jetzt sagen, ach, das ist nicht die Gefahr. Ich glaube es nicht. Aber dann kann ich es ja laufen lassen. Na, ist auch egal. Nein, das ist nicht egal. Jedes Verb, das wir setzen in der alten Linie, tut uns von Herzen leid. Aber besser noch als das Verb, das wir gesetzt haben, das uns leid tut, ist die Dokumentation der Treue Gottes im Psalm 106. Und jedes Mal, wenn eins von diesen bescheuerten Verben kommt, die wir Menschen gesetzt haben, die wir auch als Glaubende gesetzt haben, ist es umso schöner, dass dann ein Verb folgt von ihm, dem lebendigen Gott. Wenn Sie eine Figur hinter Psalm 106 brauchen, mit einer, der Sie das festmachen können, als nicht an meinem ganzen Volk, einer neutestamentlichen Figur, dann nehmen Sie Petrus. Und dann sehen Sie ihn in der Realität des 106. Psalms an dem Tag, an dem er wollte, an dem er mit ganzer Kraft wollte, an dem er dokumentieren wollte: Ich stehe zu dir und ich gehöre auch zu dir. Und Sie sehen das Herz eines redlichen Mannes hinein. Und ein paar Stunden später knallt er so dermaßen auf den Betonboden der Realität von Psalm 106, dass er bitterlich weinend hinausgeht. Und wer sammelt ihn wieder ein? Wer sammelt ihn wieder ein? Dieser Gott aus Psalm 106. Dieser Gott aus Psalm 106, der sagt zu ihm: Bist du untreu? Dann heb deine Untreue, meine Treue nicht auf. Petrus, geh hin und weide meine Lämmer. Merken Sie was? Dieser wunderschöne Gesichtspalm ist eine Dokumentation der Treue Gottes. Und deswegen passt das jetzt schon gut, dass da vorne Halleluja steht und am Ende Halleluja steht. In der Mitte stehen die Verben der Treue dieses Gottes. Seine. Das heißt, jetzt kommt das Zweite. Jetzt gehe ich vom Mittelstück in den inneren Rahmen, nicht in den äußeren, in den inneren Rahmen und denke, ja, was mache ich denn jetzt mit diesem dicken Mittelstück, wenn ich da nicht rauskomme? Was mache ich denn jetzt, wenn ich das erkenne, wer ich denn bin? Wenn er nicht seine Verben setzt, dann kann ich doch nichts hinkriegen, wenn er nicht seine Verben setzt. Also ich kann nur eins machen. Das, was alle Jesus-Leute seit 2000 Jahren tun. Ich gehe mit meinem Schrott, mit meinem Leben, mit meiner Existenz zu ihm und bitte ihn: Erweise an uns deine Hilfe. Oder Vers 47, hilf uns, Herr unser Gott. So schlicht steht's da. Verstehen Sie, was mache ich jetzt in der nächsten Woche? Natürlich freue ich mich an seiner Treue und die gilt und die bleibt, aber wie kann ich einen anderen Weg gehen? Wie kann ich einen anderen Weg gehen? Ich allein, vergiss es. Hilf uns, Herr. Erweise an uns deine Hilfe. Gedenke meiner gemäß deiner Gnade, die du deinem Volk verheißt hast, dass wir sehen das Heil an deinen Auserwählten. Und verstehen Sie, jetzt kommt der absolute Clou bei David. Wenn Sie jetzt wollen und Ihre Bibel dabei haben, was nicht schädlich ist, dann können Sie in 1. Chronik 16 aufschlagen und entdecken doch da etwas Unglaubliches, nämlich tatsächlich Sie entdecken, dass doch der David dieses Lobpreislied anordnet. In diesem Lobpreislied, so haben wir gelernt, finden sich drei Psalmen wieder. Es findet sich der Psalm 105, ein großes Stück, das haben wir ja schon begriffen. Es findet sich fast der ganze Psalm 96 und dann hört David auf und er hört auf mit Psalm 105. Und natürlich ist für uns alles spannend, was nimmt jetzt David aus Psalm 106? Und ob Sie es glauben oder nicht, David macht genau das, was jetzt zu unserem zweiten Punkt gehört. Er führt eine dramatische, wunderschöne, sehr, sehr gut und wichtige Konzentration durch. David streicht sage und schreibe 40 Verse. Das gesamte Mittelstück ist weg. Einfach weg. Was macht er? Er nimmt den Anfang, er nimmt das Ende und was setzt er in die Mitte? Hilf uns! Das war's. Halleluja! Hilf uns! Halleluja! Das war's. Psalm 106. Merken Sie, was der verstanden hat? Merken Sie, was der Mann verstanden hat? Auf dass das alles jetzt ankommt, damit das ganze Unternehmen gelingt, damit das funktioniert, mein Gott und Herr. Damit diese Treue, die du uns erwiesen hast, jetzt auch tatsächlich sich zeigt in einem normalen Leben, kann ich nicht auf mich zurückgreifen. Ich kann nicht auf mich zurückgreifen, aber ich greife auf dich zurück. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich, seine Güte währet ewiglich. Und so sprecht: Hilf uns, Gott. Und dann, und alles Volk sage Amen und lobe den Herrn. So, das ist Psalm 106 bei David. Und so ermutige ich Sie und mich, tatsächlich in dieser Woche eine gute, eine heilige Konzentration durchzuführen. auf der Basis des Wissens um ihr und um mein dickes Mittelstück, um dem Wissen seiner Treue, die steht, führe ich eine heilige Konzentration aller David durch. Sagt mein Halleluja vorne und mein Halleluja hinten und mein Hilf mir in der Mitte, damit der Tag heute und morgen und übermorgen ein Tag zu seiner Ehre werde. Mit anderen Verben. Hilf uns! Seine Treue und seine Hilfe. Und tatsächlich, der Psalm 106 taucht nochmal auf. Ich habe es ja schon gesagt. Es ist eine ganz komische Konstruktion, die es so normalerweise eben nicht gibt. Wenn schon, dann gibt es die Konstruktion Halleluja, Amen. Aber Amen, Halleluja ist einmalig. Und natürlich haben nicht erst wir das entdeckt, das haben ja die Christen seit 2000 Jahren entdeckt, dass tatsächlich das Amen aus Psalm 106 noch einmal vorkommt. Und das kommt natürlich mit Sinn vor. Nämlich, nein, seien Sie beruhigt, nicht mittendrin in den ganzen Gerichtssiff. Nein, nicht mittendrin all den Schlachten, die geschlagen werden. Wann kommt Amen, Halleluja vor? Logischerweise. Hat dann, wenn Amen ist. Wenn fertig ist, ja, wenn Schluss ist, wenn so sei es ist, wenn man am Ziel ist. Offenbarung 19, da sind sie endlich am Ziel. Da ist man durch, da kommt der Reiter auf dem weißen Pferd, da ist seine Schar vor seinem Thron, da wird das Hochzeitsfest vorbereitet, da wird angefangen zu singen von den 24 Ältesten und den vier Gestalten. Dann fallen die nieder, Offenbarung 19, Vers 4, vor diesem Thron und sprechen: Amen, Halleluja. Nur da gibt es das, nie wieder. Was brauche ich? Ich brauche seine Treue. Ich brauche seine Hilfe. Und alles läuft hinaus auf seinen Ruhm. Da fällt das ganze Mittelstück weg. Da fällt das Hilf uns weg, wenn ich vor ihm stehe. Es ist nur noch eins. Amen, Halleluja. Das Bleibende, Letzte, das alles Bestimmende, das letzte kleine Stück vom Psalm 106 sind die letzten zwei Worte. Die kommen nochmal vor im Neuen Testament. Amen, Halleluja. Verstehen Sie? Am Anfang ein Halleluja und das letzte Wort ein Halleluja. Am Anfang ein Danke dem Herrn und am Schluss ein Amen des Volkes. Am Anfang ein Rühmen der Großtaten dieses Gottes und am Ende ein Rühmen der Großtaten dieses Gottes. Ziel, absolutes Ziel, ist sein Ruhm. Wir sind angekommen. Dass wir das immer und immer und immer, immer wieder jetzt schon praktizieren. Amen, Halleluja. Wo wir merken, ja mein Gott, das ist so. Das hast du getan. Das geht. So kann man doch leben, oder? So kann man doch mit Psalm 106 richtig gut leben. Sie und ich, wir haben unser dickes Mittelstück, ja. Aber wir haben darin seine Treue, okay? Wir haben eine heilige Konzentration in der inneren Rahmung und erwarten, erflehen seine Hilfe. Und wir haben ein letztes Ziel, sein Ruhm. Amen. Halleluja. Ich möchte mit uns beten. Lebendiger Gott und Vater, ja, wir stellen uns mitten hinein mit aller Selbsterkenntnis in die Wahrheit des Psalms 106. Ja. Ja, so ist es. Und wir sind wirklich nicht stolz auf unser Mittelstück. Wirklich nicht. Und du kennst unsere ganz individuellen 40 Verse, die wir da so schreiben müssten. Und wir bitten dich, wie damals die Glaubenden, vergib uns unsere Schuld durch das Blut von Jesus Christus, unserem Herrn. Und danke, dass das gilt. Dass, wo die Sünde mächtig geworden ist, die Gnade noch viel mächtiger geworden ist. Überreich. und wir dich anbeten dürfen an diesem Morgen, an diesem Ort, über der Geschichte deines Volkes, über der Geschichte deiner Gemeinde und auch über unsere ganz persönlichen Geschichte. Wir beten dich an, dass deine Treue ohne Grenze ist. Gelobt seist du. Und wenn wir an die Tage vor uns denken, dann wollen wir diese heilige davidische Konzentration durchführen. Das ganze Mittelstück ausblenden und uns auf das eine konzentrieren, auf das es jetzt ankommt. Dass wir nicht bei uns bleiben. Bei unseren Möglichkeiten, bei unserem x-ten Fehlversuch. Sondern dass wir zu dir kommen. In allen Lagen unseres Lebens zu dir kommen. Mit diesem schlichten Hilf uns. Hilf uns zu reden. Hilf uns zu schweigen. Hilf uns zu handeln. Hilf uns nichts zu tun. Hilf uns auszuharren. Hilf uns zu agieren. Hilf uns. Damit das bei rauskommt. Nicht, was wir im Mittelstück hinkriegen, sondern was du willst. Lass nicht nur deine Treue, sondern auch deine Hilfe sichtbar werden in diesen Tagen. Und dann wollen wir, dass du gerühmt wirst. Auch von uns, auch an diesem Ort, auch in dieser Gemeinde. Dass du jetzt schon immer wieder unser kleines Amen-Halleluja hörst und wir uns auf den Tag freuen, an dem alles vom 106. Psalm wegfällt. Aber das eine bleibt, dass wir dich anbeten und dir unser Amen-Halleluja sagen dürfen. Und so sei mit deiner Treue, deiner Hilfe und deinem Ruhm in unserer Mitte, du großartiger Gott und Herr. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.